Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell und heute duellieren sich zwei Frauen und es ist einerseits Eva Schütz, die, ich glaube, das Wort Duell freut sie nicht ganz
nein,
so.
Das duellieren sich zwei Frauen, das klingt ein bisschen nach Schlammcatchen.
Medienmacherin, das hoffe ich nicht, weil es wird ja auch von einer Frau moderiert, die eher darauf achten wird, dass das nicht passiert.
Genau.
Und andererseits mit Veronika Born-Mehner, linke Publizistin. Und es gab ja schon einmal die Konstellationen bei euch beiden, weiß ich eigentlich, prallen mitunter Welten aneinander, ja?
Absolut.
Sagt sie, ich fange jetzt mit der Eva Schütz kurz an und dem, was wir die letzten Tage beobachtet hatten. Man hatte sich wechselseitig ausgerichtet, ÖVP und SPÖ, quasi wenn das und das kommt, ein Verhandlungsabbruch. Dann gab es ein erstes Gespräch zu dritt, also die drei Parteichefs, Nehammer, Babler und Beate Meindl-Reisinger. Und plötzlich hat man den Eindruck, es ist wieder alles eitle Wonne. Täuscht dieser Eindruck? Was sollte dieser ganze Streit im Vorfeld? Was ist da los?
Ja, was der Streit im Vorfeld sollte, kann ich ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, außer dass es halt eine schlechte Kommunikation nach außen ist. Wenn man sich während Koalitionsverhandlungen streitet, macht es wenig Sinn. Und wenn man sich ausrichten lässt, dass die Verhandlungen beendet sind, wenn eine Forderung des anderen irgendwie durchgeht, macht es auch wenig Sinn, weil natürlich das Vertrauen in so eine Konstellation dann schon von Anfang an sinkt. Aber Karl Nehammer hat ja gestern schon eingeleitet und ein bisschen eingelenkt, indem er gesagt hat, es gibt keine Denkverbote und dabei offenbar auch neue Steuern gemeint hat, was dann natürlich wieder in der ÖVP zu einem gewissen Aufschrei geführt hat. Aber man sieht natürlich, dass diese drei, also zumindest zwei von diesen dreien, wenn sie sich dann zu dritt treffen, einfach diese Koalition zustande bringen müssen, koste es, was es wolle, weil sie ja ihr persönliches Schicksal mit dieser Koalition verquickt haben, nämlich mit dem Zustandekommen der Koalition. Karl Nehammer weiß, wenn er das nicht durchbringt, dann wird er wahrscheinlich gehen müssen. Bei Andreas Babler ist es das Gleiche. Beate Meindl-Reisinger wird vielleicht ein bisschen entspannter dem Ganzen zuschauen können. Also das sieht man natürlich auch, wenn man auf der Sachebene in den tatsächlichen Verhandlungsgruppen nicht auf einen grünen Zweig kommt. Und soweit man hört, funktionieren ja manche Gruppen ganz gut. Aber in der Gruppe Wirtschaft und Finanzen, da gibt es wenig Überschneidungsflächen. Und dort gibt es auch noch ganz große Probleme, die man lösen muss. Aber oben ist es natürlich auch ein bisschen das persönliche Schicksal der Parteichefs und die machen natürlich jetzt Druck, dass das zustande kommt und ich hoffe nicht auf Kosten der inhaltlichen Vereinbarungen.
Auf die Inhalte kommen wir dann eh noch, aber auch da die Frage, was sollte dieser Streit im Vorfeld und ist das jetzt echt die Versöhnung oder ist das jetzt widerbrüchig? Was sollen wir daraus schließen?
Ich glaube, das wird alles ein bisschen stärker bewertet, als es tatsächlich ist. Dass da sehr, sehr unterschiedliche Partner aufeinander zutreffen, das war uns allen von Anfang an klar.
Verhandlungsabbruch gedroht.
Ja, also soweit ich das mitbekommen habe, war es eine Verhandlungspause.
Der eine Abbruch, der andere Pause. Ja?
Ganz genau. Und danach hieß es, also ursprünglich war es ja so, man hat etwas sehr Vernünftiges gemacht, wie ich finde, und etwas sehr Konstruktives, nämlich man hat gesagt, man geht ohne rote Linien rein, man geht einmal frei aufeinander zu, man versucht einmal außerhalb der üblichen Schranken zu denken und zu schauen, wo trifft man sich nicht. Dann gab es dieses Mantraartige, keine Steuern, wo berechtigterweise auch von Seiten der Wirtschaftsexperten und Expertinnen natürlich die Aussage kommt, das ist nicht sinnvoll, weil wenn man ein Budget, das so dermaßen schlecht dasteht, konsolidieren will, dann muss man ausgaben- und einnahmenseitig was machen. Das war, glaube ich, auch von Anfang an allen Beteiligten klar. Da haben dann halt in der ÖVP ein paar herumgebockt. Nehammer hat zuerst gesagt, es gibt keine roten Linien. Dann hat er gemeint, so okay, jetzt müssen wir irgendwie doch. Da hat ihm wahrscheinlich wer Druck gemacht im Hintergrund. Jetzt hat er wieder eingeräumt, dass man natürlich auch einnahmenseitig etwas tun muss. Alles andere wäre auch unvernünftig. Und ich bin froh, dass sich die vernünftigen, konstruktiven Kräfte in diesem Schauspiel doch noch durchgesetzt haben. Ich sag's einmal so.
Sind das die vernünftigen, konstruktiven Kräfte und stimmt es, dass das Budgetdefizit, das ja wirklich beträchtlich sein dürfte, man hat ein bisschen den Eindruck, dass jede Woche eine Milliarde dazukommt.
Ja, stimmt. Ja, jetzt sind schon 16, letzte Woche waren es noch 15.
Richtig.
Manche sagen, es sind auch 30, aber vielleicht geht das jetzt auch sukzessive bis dahin, wenn man dann diese 30 erreicht hat, wir werden sehen.
Wir werden sehen, richtig. Aber stimmt es, dass es einen Mix braucht aus ausgabenseitigen und einnahmenseitigen Maßnahmen? Weil man wird ja auch Investitionen brauchen.
Ja, nein, aus meiner Sicht stimmt das nicht. Wir haben mit 43,2% nach Frankreich und Belgien die dritthöchste Steuerquote in Europa. Wir sind in einer Rezession. Und wer da, glaube ich, das wird jeder Wirtschaftsprofessor bestätigen können, noch über neue Belastungen und Steuern nachdenkt, kann ehrlich gesagt nicht bei Trost sein. Die Abgabenbelastung ist um 1% höher als noch vor 1,5 Jahren. Das ist enorm. Wir sind in einer Rezession, die Leute geben kein Geld aus. Die Inflation ist noch immer im Jahresschnitt relativ hoch. Also wirtschaftspolitisch muss man sagen, egal welche Steuer, macht überhaupt keinen Sinn und wird noch Öl in diese Krise gießen. Das heißt, es wird noch weniger Steuereinnahmen geben. Einfach daher, weil das BIP schrumpfen wird, wenn man das tut. Also wir sind bereits ein Höchststeuerland und neue Steuern auch nur anzudenken in dieser Wirtschaftskrise ist, glaube ich, aus wirtschaftspolitischer Sicht, ganz egal, welcher Partei man jetzt angehört, eine völlig absurde Idee, ganz egal, ob das jetzt Vermögensteuer sind, ob das eine Erhöhung der Möst ist, ob das noch mehr CO2-Steuern sind. Also das, glaube ich, ist sinnlos, sinnloses und insofern, nein, finde ich nicht, neue Steuern machen keinen Sinn.
Ich könnte da jetzt das WIFO zitieren, okay, Günter Felbermayr zitieren, das IHS zitieren. Die sagen alle, das ist sinnvoll, die sagen alle, das ist angeraten, die finden das nicht absurd. Also so gesehen erübrigt sich das, glaube ich, eh. Die Frage ist ja auch nicht nur die, müssen die Steuereinnahmen insgesamt steigen, sondern geht es vielleicht auch darum, wo die Steuereinnahmen herkommen und kann man da nicht innerhalb des Steuerkuchens auch noch einmal umschichten. Wir wissen, wir haben in Österreich eine sehr, sehr hohe Belastung auf dem Faktor Arbeit. Das sagen alle, das sagt auch die ÖVP. Das sind auch die Neos an Bord. Also da wird es keine Uneinigkeit geben. Und gleichzeitig ist es halt so, dass wir eines von sehr, sehr wenigen europäischen Ländern sind, wo Erbschaften nicht besteuert werden. Gleichzeitig haben wir keine Vermögenszuwächse, besteuern wir keine Vermögenszuwächse. Und wir haben eben auch keine klassische Vermögenssteuer in dem Sinn. Wie man das jetzt nennt und an welche dieser vielen Schrauben man da jetzt dreht, ist mir persönlich relativ wurscht. Ich glaube nur, was jedenfalls wichtig ist, ist, dass man schaut, dass man jetzt halbwegs gerecht vorgeht und dass man auch sinnvoll vorgeht und nicht dogmatisch. Das bedeutet natürlich zu schauen, dass man das Ganze gleichmäßig verteilt und die Last der Konsolidierung und der Budgetsanierung nicht nur der arbeitenden Bevölkerung umhängt, die ja ohnehin am meisten von dem Ganzen betroffen ist, sondern dass da schon auch diejenigen zum Handkuss kommen, die in den letzten Jahren von den Förderungen mehrheitlich profitiert haben. Wir wissen, 2/3 der Unternehmen, die KOFAG-Förderungen erhalten haben, haben satte Gewinne geschrieben. Wir wussten, im letzten Jahr wurden noch Dividenden in zig Millionen Höhe an einzelne Unternehmer ausgezahlt, wie auch immer die jetzt dastehen wollen. Also so gesehen finde ich, dass es ein Grundsatz von Gerechtigkeit gebieten muss, dass man sagen muss, man teilt das fair auf. Alles andere ist dogmatisch.
Nein, es ist sehr dogmatisch, was Sie sagen. Natürlich haben wir auch Vermögenssteuer, wir haben eine Kapitalertragssteuer von 25%, wir haben eine Grundsteuer, wir haben eine Grunderwerbssteuer, also dass Österreich keine Vermögenssteuern hat. Das stimmt so nicht und vor allem die Einnahmen aus der Kapitalertragssteuer sind auch, wenn man es jetzt im Verhältnis zu anderen Steuern setzt, relativ hoch.
Jetzt aber trotzdem, das Volumen dieses Sparpakets ist einfach extrem hoch, also der Sparbedarf. Vor allem, wenn man sich einig ist, man wird einfach Investitionen in den Wirtschaftsstandort brauchen, damit man weitere Firmenpleiten verhindert. Man wird Maßnahmen brauchen im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, in ein paar anderen Bereichen. Wie könnte man das alles finanzieren, wenn man keinerlei Steuern anhebt?
Naja, indem man spart, und zwar bei Ausgaben. Naja, man wird bei den Förderungen ganz massiv einsparen müssen. Wir fördern mehr oder weniger alles. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ob es Sinn macht, ein Klimaticket mit 400 Millionen Euro zu fördern, ob es Sinn macht, diesen Ausgleich zur CO2-Steuer weiter auszuzahlen. Dann hat man wieder eine Steuererhöhung gehabt bei der CO2-Steuer. Aber dass der Staat nicht sehr effizient agiert, ständig die Steuern erhöht, sie dann mit Einmalzahlungen mehr oder weniger in den letzten 2 Jahren über alle Bürger wieder ausgestreut hat, das ist halt kein System, das effizient ist. Und der Wirtschaftsstandort, vor allem wenn man jetzt auch nur ansatzweise andenken sollte, die KÖST wieder zu erhöhen bzw. nicht weiter zu senken, ist das auch kein Problem, weil von zehn Unternehmen sind bereits 6 damit beschäftigt, gedanklich abzuwandern. Und wir haben es jetzt auch bei Schaeffler gesehen, Unternehmen wandern auch dann ab, wenn sie noch Gewinne schreiben, weil sie dann nämlich vielleicht im nächsten Jahr Verluste schreiben. Und dann sind die halt in Bulgarien oder Rumänien oder produzieren in den USA. Und wir sind hier in einer Marktwirtschaft, das wird ihnen auch niemand verbieten können. Also wenn man die Wirtschaft abschaffen möchte, dann kann man das schon alles tun. Dann kann man auch die Köste erhöhen, dann kann man auch den Wirtschaftsstandort Österreich weiter runterfahren und wird halt irgendwann eine enorme Arbeitslosenquote haben und irgendwo müssen die Steuereinnahmen halt auch herkommen und die werden halt bezahlt von den Menschen, die relativ viel arbeiten. Wir wissen ja, dass 15% der Leistungsträger 60% dieses Systems finanzieren. Jetzt kann man die auch noch vertreiben, aber irgendwann gibt es nichts mehr zu verteilen, kann man halt auch nichts mehr verteilen und dann wird halt der Standard insgesamt massiv sinken.
So wie jeden Herbst, wenn die Kollektivvertragsverhandlungen anstehen, warnen die Unternehmen oder ich sage jetzt mal so Menschen, die für Unternehmen lobbyieren, davor, dass es Auswanderungen ins Ausland gibt. Die passieren nicht, obwohl
die Firmen bleiben, die passieren gerade.
Die passieren gerade, allerdings aus anderen Gründen. Ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, dass es bei KTM nicht an den Lohnkosten liegt, weil die Lohnerhöhungen würden jetzt 15 Millionen betragen. Das, was an Schulden da ist, sind 2000 Millionen. Das Privatvermögen von Herrn Pira dürfte über 1 Milliarde liegen. Wir haben noch nicht einmal den Herrn Pira so weit, dass er irgendwie was sich dazu geäußert hätte, dass er einen Sozialplan für seine Beschäftigten macht. Das halte ich für unternehmerisch absolut verantwortungslos. Da haben wir zum Glück auch andere Unternehmer in Österreich und Unternehmerinnen, die, ich sage es mal so, ein bisschen angebrachter agieren und die sich nicht so schändlich verhalten. Aber jetzt mal weg von den Personen, worum es grundsätzlich geht. Wir haben in Österreich nicht nur Leistungsträger, die arbeiten gehen, sondern wir haben auch ganz viele Leistungsträger, die Arbeiten verrichten, die nicht sichtbar sind. Da fange ich einmal ganz am Anfang an bei den Müttern, da fange ich einmal an bei denen. 85% aller Menschen in Österreich werden immer familiär gepflegt, innerfamiliär versorgt. Auch das ist Arbeit, die Frauen machen. Auch das hat alles einen massiven Einfluss auf die Volkswirtschaft. Deswegen finde ich alleine schon dieses, die Leistungsträger, von denen nur 15%, die finanzieren so und so viel, finde ich extrem schwierig, weil wenn bei uns die Pflege professionalisiert wäre oder die Kinderbetreuung, so wie in skandinavischen Ländern zum Beispiel, dann hätten wir einen ganz anderen Kuchen und eine ganz andere Form des Arbeitsmarktes, von der wir jetzt sprechen, weil bei uns einfach so viele Tätigkeiten, die in anderen Ländern professionalisiert sind, zu Hause innerfamiliär unbezahlt von Frauen erledigt werden. Also auch das geht sich meiner Meinung nach so nicht aus. Aber was sich ausgeht, was man jedenfalls sagen kann, wenn das alles so einfach wäre, also wenn das alles so stimmen würde mit Angebot und Nachfrage und die Unternehmen wandern alle ab, weil Österreich ist zu teuer, warum gehen die Unternehmen dann nicht nach Bulgarien, wo das durchschnittliche Einkommen zurzeit bei 500 Euro im Monat liegt. Sie machen es deswegen nicht, weil bei uns die ausgebildeten Fachkräfte sind, immer noch mehr als dort, weil es bei uns eine Infrastruktur gibt, die es dort nicht gibt, weil sie selber bei uns oft Familien haben und sich als Österreicher und Österreicherinnen fühlen und vielleicht auch selber gerne zu Hause sind und weil sie natürlich Anreize haben. Und wenn es als Unternehmer und als Unternehmerin so wahnsinnig furchtbar wäre in Österreich, dann hätten wir nicht Milliardäre wie Benko, Pira und Co. oder Sigi Wolf und so weiter, denen es, glaube ich, allen nicht so ganz schlecht geht. Also da fühlen sich einige Menschen ja relativ wohl, sage ich jetzt mal. Also so gesehen, ich finde das halt einfach schäbig. Ich finde, wir haben alle in einer Gesellschaft, die wir uns teilen. Wir sind die Gesellschaft, wir alle. Auch die es nicht dazu zählen möchten, auch die gehören dazu. Wir sind alle eine Gesellschaft, wir brauchen uns alle gegenseitig. Wir nutzen alle die gleiche Infrastruktur und der Staat, das sind wir alle, der soll aber auch für uns alle da sein. Dementsprechend sollten wir uns auch alle an den Kosten beteiligen. Und warum gerade die, die am meisten haben, dann so nach unten treten und so geizig sind und dann mit diesen dogmatischen Positionen daherkommen, dass sie sagen, sie wollen nicht einmal irgendwie einen Brotkrumen abgeben, das finde ich halt einigermaßen unnötig.
Das sind jetzt schon harte Vorwürfe nach unten.
Ich bin jetzt überfordert und deswegen warte ich gerne, was für eine Frage kommt.
Ich nehme das Letzte auf. Das war ein sehr, sehr harter Vorwurf, dass ihr quasi nach unten tretet und nicht einmal...
Ich auch.
Ich glaube, dass auch du mitgemeint warst. Und dass ihr nicht einmal Brotkrumen teilen wollt. Mhm.
Nein, das ist jetzt ein sehr unkonkreter Vorwurf.
Das ist, glaube ich, aus Hänsel und Gretel.
Wo jemand nach unten tritt oder keine Brotkrumen teilt, ich weiß jetzt auch nicht, auf was ich da vorwurf.
Wie kann man gegen eine Vermögensteuer sein, wenn man selber auf Millionen sitzt? Okay, also das ist einfach das, wo ich mir selber denke, wie kann man so...
Es gibt, glaube ich, Unternehmen, so wie Friedrich Mateschitz, bei René Benko ist es natürlich...
Das ist der immer genannt wird.
Naja, es gibt aber auch ganz viele Klein- und Mittelunternehmer, wo Menschen, gibt es übrigens 5000 Insolvenzen, sind also nicht nur die ganz großen, es sind sicher nicht nur die Managementfehler.
Wollen wir uns die Insolvenzen der letzten 3-4 Jahre auch anschauen?
Sondern es die 5000 Insolvenzen des ersten Halbjahres 2024
anschauen. Ja, weil es
davor keine gab. Lassen Sie mich mal ausreden, bitte. Sie haben jetzt ja recht lang gesprochen, jetzt darf ich auch kurz. Also ich glaube, es gibt sehr viele Klein- und Mittelunternehmer, die auch von Insolvenzen betroffen sind. Es wird immer Managementfehler geben, also wir sind sicher immer 30% sozusagen so im Schnitt, glaube ich, ist ganz gut erforscht, auch sind auf Managementfehler zurückzuführen, keine Frage. Es wäre ja fast schön, wenn es ausschließlich auf Managementfehler zurückzuführen wäre, weil dann hätte der Wirtschaftsstandort Österreich kein Problem und man kann sagen, das ist ein Einzelfall. Aber wir sehen jetzt leider, es ist kein Einzelfall. Und was die Unternehmer betrifft, die sie da so angreifen, mit nach unten treten und nichts abgeben wollen. Also wir haben ganz viele Klein- und Mittelunternehmen in Österreich. Wir haben es auch manche, die es wirklich zu internationalen Großunternehmen geschafft haben, wie zum Beispiel Red Bull, wie eine Novomatic. Das sind aber Menschen, das muss ich Ihnen schon sagen, die haben eigentlich zum Teil mit gar nichts begonnen. Die haben sehr viel unternehmerisches Risiko auf sich genommen, die haben sehr viel Arbeit auf sich genommen, die haben Kredite aufgenommen, die haben sehr viele Sorgen vermutlich gehabt in den ersten Jahren ihres Unternehmertums, so wie auch alle Klein- und Mittelbetriebe und alle Menschen, die ich kenne, die selbstständig sind, ja nicht darauf aus sind, die arbeitende Klasse auszubeuten, sondern versuchen, ihr Unternehmen weiterzubringen, nicht insolvent zu gehen. Und das sind auch die Menschen, die die Arbeitsplätze schaffen. Jetzt kann man sagen, die sind ganz böse und ganz schreckliche Menschen. Aber ich sage Ihnen schon, wenn es keine Unternehmen und keine privaten Initiativen und keine privaten Unternehmer mehr in Österreich geben wird, dann wird es auch keine Arbeitsplätze geben, weil soll der Staat alle Arbeitsplätze zur Verfügung stellen? Oder gibt es dann nur mehr Beamten in Wien? Oder wird das eine riesige Verstaatlichung aller DDR, wo dann jeder nur mehr vom Staat lebt?
Also, riesige ist Verstaatlichung passiert gerade im Burgenland.
Genau, das wollte ich auch einwerfen.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir eben weiter und hier werden die Fragen beantworten, wie das Ganze geht, aber wir reden auch weiter über das, was sich gerade in der SPÖ in der Steiermark abspielt und was Max Lercher, der einstige Wahlkampfmanager von Hans-Peter Doskozil, jetzt für die SPÖ insgesamt bedeuten wird. Bleiben Sie.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem spannenden Donnerstagsduell heute, wo wirklich Welten aneinander prallen und zwar quasi in Wirtschafts- und Sozialpolitik einerseits mit Unternehmerin und Medienmacherin Eva Schütz. Hallo.
Hallo.
Und andererseits mit der linken Publizistin Veronika Born-Mehner. Und vor der Werbepause hat ja Eva Schütz ausgeführt, warum es aus ihrer Sicht gefährlich wäre, diese ganzen Steuern einzuführen, dass das zu eben dazu führen würde, dass erst recht Pleiten rauskämen oder Abwanderungen. Da wurde kräftig mit dem Kopf geschüttelt. Warum?
Na, in einem gebe ich der Frau Schütz hier recht, nämlich, dass wir sehr, sehr viele kleine und mittlere Unternehmen in Österreich haben, nämlich großteils. Die meisten Mitglieder der Wirtschaftskammer sind Ein-Personen-Unternehmen, die erwirtschaften im Jahr Umsätze, da liegen sie unter der Armutsgrenze, wenn man das in Einkommen umrechnen würde. Das heißt, die würde ich als armutsbetroffen bezeichnen, wenn die wirklich voll, also viele leben ja zum Glück nicht nur davon, sondern haben auch angestellte Jobs, also zusätzlich noch ein Angestelltenarbeitsverhältnis, weil sie von der selbstständigen Tätigkeit nicht leben können. Und die anderen, die sind so knapp drüber, die einzigen, die da ein bisschen besser verdienen, sind halt die, die jetzt irgendwie so Steuerrecht, Beratung, PR, solche Geschichten daheim sind. Und ansonsten ist es in der Wirtschaftskammer immer noch so, dass weit über 80% kleinere Betriebe sind. Die Besitzer und Besitzerinnen von diesen Betrieben, die diese Betriebe leiten, sind nicht diejenigen, die jetzt großartig betroffen wären von einer Vermögensteuer, wie sie diskutiert wird oder wie sie auch immer gefordert wird. Diejenigen, die von dieser Vermögensteuer wirklich tatsächlich betroffen wären, wären vielleicht 2 bis vielleicht maximal 5% der Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich. Vielmehr haben nämlich auch gar nicht so viele Beschäftigte und solche Umsätze, geschweige denn solche Gewinne, dass sie da überhaupt reinfallen würden. Das heißt, ich finde das immer so, ich kann mich noch erinnern, wie in Österreich über das Bankgeheimnis geredet worden ist. Und da kamen dann immer diese Schutzbehauptungen, aber meine Omi hat doch auch ein Sparbuch und ich will doch nicht, dass der Staat meiner Omi ins Sparbuch schaut und dass er meiner Omi dann das Geld wegnimmt, weil die hat doch ihr Leben lang, die hatte gar nichts und die hat so hart gearbeitet. Und jetzt hat sie da ihr Sparbuch mit den 5000 Schilling und jetzt will ihr der Staat das auch noch wegnehmen. das wird immer gerne so argumentiert, es wird immer gerne so getan, als ob es da um die Kleinen gehen würde, als ob da jetzt der Trafikant um die Ecke oder der kleine Geschäftsbetreiber irgendwo am Brunnenmarkt betroffen wäre. Das ist ein totaler Blödsinn, sondern diejenigen, um die es geht, das sind wirklich ein paar wenige Menschen. Das sind in Österreich, wir wissen nicht so genau, wie viele es sind. Es hat die österreichische Nationalbank eine Studie dazu gemacht, die durfte nicht veröffentlicht werden zu den Übervermögenden in Österreich.
Ja gut, Übervermögen ist auch ein witziges Wort.
Ja, das mit obszönem Vermögen. Obszönes Vermögen kann man auch so sagen.
Aber Veronika Bonn, ja, wenn es so wenige sind, und ich glaube, genau, wir sind uns alle einig,
es sind ein paar hundert Menschen.
Nicht viele sind.
Es kommt darauf an, wo man die Grenze ansetzt. Wenn es bei den Militären ansetzen, glaube ich, gibt es davon in etwa 15 in Österreich.
Maximal, ja, genau.
Also mit einem Vermögen über 1 Milliarde Euro, wobei man auch sagen muss, es kommt, das ist natürlich auch eine Bewertungsfrage.
Klar.
Weil Sie erkennen, es hat ja niemand 1 Milliarde Euro im Tresor liegen. Es ist eine Frage, wie man diese Unternehmensbeteiligungen, Immobilien bewertet und welche Kreditfinanzierung dahinter steht.
Wir wissen ja an Herrn Benko zum Beispiel, dass man ja auch absolut arm sein kann und vom Existenzminimum leben kann, obwohl man Millionär ist. Also wir wissen ja, wie die Vermögenden das in Österreich machen.
Das eine hat jetzt mit dem anderen gar nichts.
Das ist aber ein weiteres Beispiel und Zeichen dafür, dass wir in Österreich nicht nur einen Korruptionsmissstand haben, sondern dass wir auch wirklich einen Transparenzmissstand haben.
Aber in Österreich, ich wollte eigentlich auf den Punkt kommen, dass, und das ist, ich kenne ja die Debatte auch nicht erst seit heute rund um Vermögens- und Erbschaftssteuern, aber das kommt am Ende auch von Leuten, die durchaus für die Vermögenssteuern in der Theorie wären, die sagen, aber viel bringen würde das nicht. Weil es klingt immer so, als würde das alles sanieren.
Also dieses Budgetdefizit kann es nicht. Da muss man es natürlich deutlich tiefer ansetzen. Also wenn man jetzt die 15 Milliardäre besteuert. Ja, aber dann kriegt man wieder alle. Naja, das ist eben das Problem mit diesen Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern. Und ich glaube, dass das die Menschen auch ganz gut erkannt haben, weil diese Argumentation, die Sie da jetzt vorbringen, ist ja auch die Andreas Babler sehr, sehr oft, nicht so eloquent wie Sie, zugegebenermaßen.
Aber, das war jetzt ein Kompliment.
Nein, das war es nicht.
Doch, das war jetzt auch nett gemeint. Also nicht so gut aufbereitet wie Sie, vielleicht auch im Wahlkampf. Einfach nicht so einfach, dass man das dann auch in diesem Detail ausführt. Also das hat mehr oder weniger ist die Argumentation von Andreas Babler. Aber es haben ihn halt trotzdem nur 20% der Menschen gewählt, weil, und das überrascht mich selbst auch, eigentlich müsste ja die Idee, ich nehme den 2 superreichsten Prozent was weg und 98% profitieren dazu, davon, die müsste eigentlich dazu führen, weil wenn man jemanden einem das wegnimmt und das betrifft einem vermutlich nicht und ihm dann was gibt, würde man ja glauben, dass man den dann wählt, der einem das verspricht. Interessanterweise ist das nicht der Fall gewesen, weil die SPÖ hat bekanntlich verloren, zwar nicht viel, aber doch.
Gut, ist zum nicht ersten wegen der Vermögenssteuer, oder?
Naja, wegen ihrem Wahlkampf. Und da hat die Vermögenssteuer offenbar nicht dazu geführt, weil das war das Hauptthema der SPÖ, neben der 32-Stunden-Woche, die man dann gegen Ende releviert hat. Also hat nicht dazu geführt, dass man diese Wahlen gewinnt, was mich selber überrascht, weil eigentlich war das ja eine Forderung, ich nehme 2% was weg und die anderen kriegen was, würde ich sagen, gut, wahrscheinlich bin ich nicht bei den 2%, ich wähle das. Klappt aber nicht, weil die Leute wissen, dass man mit einer Vermögenssteuer von 2% keine Einnahmen erzielen wird und dass man die Grenze dann hinuntersetzen wird und weil die Menschen dann Angst haben, dass sie auch betroffen sind und das ehrlich gesagt zu Recht. Und deswegen funktioniert diese Idee nicht einmal mehr als Wahlkampfzucker oder als leicht populistisches Wahlkampfzucker, weil die SPÖ ist halt leider mit dieser Idee der Vermögens- und Erbschaftssteuern im Zentrum des Wahlkampfs Dritter geworden.
Ich würde aber trotzdem gerne auf was anderes kommen, nämlich auf die Frage, muss das eine rote Linie für den Andreas Babler sein, die Vermögens- und Erbschaftssteuer?
Ich kann beides in einem beantworten, weil es in dem Fall gut zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass die Leute nicht die SPÖ gewählt haben, weil sie glauben, die Vermögenssteuer ist ein Problem und die fürchten sich davor. Ganz im Gegenteil, es sagt ja auch jede sozialwissenschaftliche Umfrage der letzten Jahre, dass die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Aber ich glaube, dass die SPÖ ein massives Glaubwürdigkeitsproblem hat und dass die SPÖ seit mindestens schon Werner Faymann, eher schon einige Jahre zuvor auch, das Thema immer wieder in Wahlkämpfen trommelt und sich dann jedes Mal, man könnte sagen, wenn wer eh schon liegt, wie kann die Partei noch umfallen? Aber bei der SPÖ funktioniert es tatsächlich immer wieder. Und deswegen hat die SPÖ über die letzten Jahre ein massives Glaubwürdigkeitsproblem leider Gottes bekommen. Und ich glaube, dass die Problematik eher
aber
die ist, dass die Menschen sagen...
keine Koalition ohne Vermögens- und Erbschaftssteuer?
Nein, ich bin ja nicht diejenige, die es entscheidet.
Aber wenn du es entscheiden könntest?
Wenn ich es entscheiden könnte, dann würde ich erstens nicht sagen, wir nehmen nur die Milliardäre. Und ich glaube, 500 Millionen ist auch ein Schmerz. Also das ist den Reichen zumutbar, glaube ich.
Das ist uns Million, als Gesellschaft ist bei einer Milliarde und auch niemand
naja, ist bei... Netto. Ja, ich glaube, 1,5 also Millionen mittlerweile, die haben es ja noch einmal aufgeweicht.
Aber ja, also ich glaube, der ursprüngliche Gedanke
egal,
war...
Egal, ich wäre da jedenfalls etwas strenger als die SPÖ. Ich trau mich das zu sagen. Ich wäre tatsächlich so streng, dass ich sage, ich glaube, man kann auch ein schönes Leben führen, wenn man 500 Millionen hat und
wie gesagt, ein paar Steuern zahlt. Es ging um eine Million, nicht um 500 Millionen.
Aber bei 500 Millionen wärst du einverstanden?
Nein,
absolut nicht. Das wäre doch obszön, um Gottes Willen.
Was ist denn obszön, wenn jemand Geld verdient? Frau Bormann, jetzt ist ja die Idee, wie dieser Staat funktioniert,
dass Menschen sich anstrengen, reden, Geld zu verdienen. Was verdienen
ganz
bedeutet.
Ganz wenigen gelingt es dann wirklich viel Geld zu verdienen. Da ist sehr viel Risiko dabei, da ist sehr viel Intelligenz dabei und da ist ganz sicher auch eine gewisse Portion Glück dabei. Keine Frage, wenn man Red Bull zum Beispiel anschaut, das Getränk hat es davor gegeben, das Getränk hat es danach gegeben. Die Mateschitz hat es womit auch immer geschafft, dass das ein Milliardenkonzern geworden ist. Ist sicher seinem Marketing-Genie fast zu verdanken, aber auch sicher ein bisschen Glück wird er auch gehabt haben. Aber wo kommen wir denn hin, wenn man sagt, Menschen streben nach Vermögen, Menschen streben nach Eigentum und das ist, wenn es dann ganz wenig gelingt, wirklich viel davon zu bekommen, dann ist das obszön oder ist das Streben nach Eigentum generell obszön oder das Streben nach Vermögen, ist das auch obszön in Ihrer Welt?
Ich könnte es jetzt christlich-sozial argumentieren, da sagt man davon, es gibt sowas wie Raffgier und es gibt sowas wie Maßlosigkeit und ab irgendeinem Zeitpunkt sollte man dann vielleicht einmal an die Nächstenliebe appellieren und sich denken, wenn ich selbst schon so viel Geld habe, dass 4 Generationen nach mir, meine Nachkommen nicht mal arbeiten müssen, unser Leben trotzdem noch gut, dann ist es vielleicht in Ordnung, dass man 1% davon, nicht alles, 1% davon oder so abgibt. Aber das erfordert ein gewisses Maß an Nächstenliebe. Darf ich bitte aussprechen? Ich war nicht fertig. Ich bin immer noch nicht fertig. Und ich weiß, der Herr Mateschitz ist der Einzige, der Ihnen einfällt. Deswegen erwähnen Sie ihn jetzt zum dritten Mal. Aber ich würde gerne als anderes Beispiel den Herrn Pierer zum Beispiel erwähnen. Der haftet genau gar nicht. Der hat mehrere GmbHs gemacht, genauso wie René Benko sein Vermögen in GmbHs gebunkert hat. Die haften persönlich nicht, die haften mit 30.000 Euro.
Das stimmt alles,
und wir zahlen,
das wir auch mit einer von
aber wer zahlt das? Wir zahlen es. Das ist die Allgemeinheit, die zahlt. Ich möchte das deswegen sagen, weil vorher das Argument von der Frau Schütz kam, es wäre doch so, dass die Unternehmen auch das Risiko tragen würden. Was aber de facto der Fall ist, ist, in Österreich wird das Risiko sozialisiert. Also das Risiko trägt die Allgemeinheit, weil wir mit unseren Steuern über den Lastenausgleichsfonds, über Arbeitsstiftungen und so weiter, über die Arbeitslosenversicherung. Wir tragen das Risiko, wir alle. Ich genauso wie Sie, genauso wie Sie. Ja, René Benko und Pira zahlt es nicht, weil die haften in der GmbH, die haften in ihrer GmbH mit genau 30.000 Euro. Es zahlt also natürlich die Allgemeinheit. Das habe ich doch nie gesagt.
Nein, genau, ja, aber was wollen Sie denn jetzt? Also das ist halt eine Gesellschaftsform, die in Österreich geschaffen wurde. Übrigens gibt es in jedem Land der Welt, dass eine GmbH eine beschränkte Haftung hat. Wollen Sie das auch nicht?
Nein, ich möchte, dass ein Unternehmen, das Umsätze jenseits einer Milliarde hat, keine GmbH sein darf. Das möchte ich. Warum?
Eine Aktiengesellschaft.
Warum? Muss keine Aktiengesellschaft sein. Mir geht es darum, es geht um Transparenz. Also es geht eine Aktiengesellschaft, muss transparent agieren. Ganz genau, muss einen Aufsichtsrat haben. GmbHs müssen all das nicht haben. Ab dem Zeitpunkt, wo so viel Geld im Spiel ist, wo so viele Arbeitsplätze dran hängen, wo das Ganze auch für die österreichische Volkswirtschaft relevant wird, ab dem Zeitpunkt sollte man als Gesetzgeber meiner Meinung nach dringlich darüber nachdenken, zu sagen, braucht es nicht eine Form von Mitbestimmung, braucht es nicht eine Form von Kontrolle und Transparenz. Zum Beispiel über einen Aufsichtsrat oder irgendein anderes Gremium. Das können sich andere überlegen. Mir geht es um das Grundsätzliche. Und das Grundsätzliche ist, dass Ihr Argument war, Unternehmen würden Risiken eingehen. Und weil die so wahnsinnig mutig sind und weil die so viele Risiken stemmen, deswegen haben die das Recht dazu, dass sie obszöne Summen an Geld horten. Und ich bleibe dabei, ich finde das obszön, wenn ein Mensch mehrere Milliarden besitzt. Ja. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Das sollte man in unserer Gesellschaft so nicht haben.
Formen sollte es denn Ihrer Meinung nach für Gesellschaften oder für Firmen, die einen Gewinn oder einen Umsatz über eine Milliarde machen?
Wie bitte?
Also Sie schon sagen, es sollte keine, welche Gesellschaftsform sollte es geben bei Unternehmen, die beziehen sich auf die Umsatzzahlen oder auf die Gewinnzahlen bei einer Milliarde?
Ja, aber das gibt das, na, das wovon ich rede.
Das interessiert mich, ich finde es jetzt wirklich spannend. Ja. Welche Gesellschaftsform sollte es geben? Also GmbH sagen Sie nein, weil da gibt es keinen Aufsichtsrat, da gibt es zu wenig Beaufsichtigung.
Das sage ich eben
eine
nicht.
AG,
nein, Sie verdrehen mir das Wort im Mund. Nein, ich habe gesagt, es muss keine AG sein. Ich habe gesagt, was sein muss, ist, man kann zum Beispiel eine Regelung einführen, dass sobald eine GmbH Umsätze erwirtschaftet, die...
Umsätze, nicht Gewinne.
Umsätze. ich rede von Umsätze, okay, die über einer Milliarde liegen. Also da kriegt das Ganze eine Dimension, wo man weiß, da hängen viele Arbeitsplätze dran, da hängt viel Geld dran, dass man dann sagt, da müssen höhere Transparenzvorschriften erfüllt werden, da muss es eine gewisse Form der Mitbestimmung geben, da muss es eine,
also
Form
eine neue Gesellschaftsform.
Ja, natürlich, warum nicht?
Also das ist einfach, dass ich
mir geht es um weitere Kontrolle, ganz genau. Aber ich sage nicht, das muss jetzt eine Aktiengesellschaft sein. Das wäre mir egal. Mir geht es nur um Transparenz und mir geht es darum, dass auch die Haftung ein Thema ist. Und das Dritte ist, wenn ein Unternehmen zum Beispiel die Jahresbilanz nicht vorliegt und dann dafür irgendwie 500 Euro Strafe zahlt, dann ist das lächerlich. Da müssten wir natürlich auch irgendwie drüber reden, okay, soll es nicht die Möglichkeit geben, dass wenn diese Transparenz, die eigentlich vorgeschrieben wäre, nicht erfolgt, auch das ist passiert, wie wir wissen. Warum gibt es da nicht eine Strafe, die tatsächlich wehtut? Aber wir sind jetzt, glaube ich, sehr weit weg vom Thema gekommen.
Ja. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr unsere Zuseher da noch versuche es. Das klingt jetzt danach, dass ein Teil der SPÖler, ich sage nur ein Teil, aber der linke Teil, der prononziert linke Teil der SPÖ, ich drücke es jetzt freundlich aus, sehr enttäuscht wäre, wenn es keine Vermögens- und Erbschaftssteuer gäbe.
Das glaube ich nicht.
Das glaubst du nicht?
Ich glaube, es wäre ein großer Teil der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sehr, sehr enttäuscht, wenn es nicht eine halbwegs gerechte Geschichte gäbe, wer die Last gerecht von dem Ganzen trägt. Und das muss keine klassische Vermögenssteuer sein, okay, das muss auch keine klassische Erbschaftssteuer sein. Aber was nicht sein kann, ist, dass in den letzten Jahren mehrfach die Körperschaftssteuer gesenkt wurde, im Gegensatz zu dem, dass Frau Schütz gesagt hat, es wären Steuern immer nur niedrig, also wären ständig erhöht worden, die KÖST wurde gesenkt und soll auch jetzt wieder gesenkt werden. Das ist nicht gerecht. Man kann nicht einerseits sagen, okay, man senkt das und auf der anderen Seite sagt man, man erhöht die Grundsteuer, die jetzt zum Beispiel gerade in der Debatte ist, die eine Massensteuer ist, die alle trifft, die auch jemanden betrifft.
Was ist die KÖST? Ist keine Massensteuer?
Die Körperschaftssteuer.
Ich weiß schon, was die KÖST ist, aber ist das Ihrer Meinung nach keine Massenschaftssteuer?
Kann man nicht vergleichen, finde ich.
Mit der Grunderwerbsteuer? Sie sagen, die KÖST hat weniger Volumen als die Grunderwerbsteuer?
Es geht nicht ums Volumen, es geht darum, wen es betrifft. Es geht darum, dass die Alleinerzieherin, die mit 1400 Euro im Monat in einer 50 Quadratmeter Wohnung sitzt, die Steuer genauso zahlt.
Aber die zahlt ja weder KÖST noch Grunderwerbsteuer. Da glauben Sie, dass die
Alleinerzieherin mit 1400 Euro natürlich
sich ein Haus kaufen will?
Das ist falsch. Die Grunderwerbsteuer zahlen natürlich auch Mieterinnen, aber die zahlen es halt über die Miete und deswegen merken sie es nicht so. Aber das meine ich mit Massensteuer, die zahlen wirklich alle.
Okay, kommen wir jetzt, also wir wissen, was die Forderung ist für den SPÖ-Part, was ist die Forderung für den ÖVP-Part? Also was muss Karl Nehammer da wirklich heimbringen, dass jetzt du als ÖVP-Insiderin, du hast ja auch in Kabinetten gearbeitet, dass die ÖVP das wirklich mitträgt breit?
Naja, die Wahlkampfforderungen waren eigentlich eine Senkung der Abgabenquote unter 40%.
Aber das da kannte man noch nicht das Budget. Das
sagten Sie zumindest.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Also prinzipiell. Davon wird man sich wahrscheinlich ein bisschen verabschieden müssen. Trotzdem muss man die Abgabenquote insgesamt senken. Ganz sicher geht keine Rücknahme der KÖST-Senkung, die ja jetzt langsam runterfällt, auf 20%. Jetzt, glaube ich, sind wir bei 23 sind wir, glaube ich, noch. Ne? Also die geht jetzt mal insgesamt Richtung 21%, nicht Richtung 20. Das wieder aufzuheben, wird sicher auch eine rote Linie sein. Und diese Erbschafts- und Vermögenssteuern werden sicher eine rote Linie sein. Ne? Mhm.
Gut, das klingt dann trotzdem.
Ich bin so froh, dass wir nicht verhandeln.
Ja, ehrlich gesagt, sonst würde ich jetzt hochwetten, dass das nichts wird, sage ich ganz ehrlich.
Sage ich doch. Aber ich glaube, ich bin für die SPÖ relativ links und ich glaube, Sie sind relativ türkis für die ÖVP. Also so gesehen, wir sind nicht ganz so repräsentativ für die Gänze dieser beiden Parteien. Das muss man, glaube ich, schon auch dazu sagen.
Nicht für die Parteivorsitzenden. Apropos Parteivorsitzenden, in der Steiermark hat die SPÖ jetzt einen neuen, der aber kein Unbekannter ist, nämlich Max Lercher.
Ja.
Max Lercher, der irgendwann als Linker begonnen hat. Aber er selber hat angefangen schon, der dann eigentlich für SPÖ-Verhältnisse ziemlich am rechten Rand zu Hause ist, Hans-Peter Doskozil unterstützt hat, der eigentlich immer eher ein Befürworter einer rot-blauen Koalition, also Kooperationen mit der FPÖ, deswegen das rechts angesiedelt, und der jetzt eben die steirische SPÖ übernommen hat. Was bedeutet das jetzt für die SPÖ insgesamt und auch für Andreas Babler?
Also ich glaube, als erstes ist es schon mal gut, dass der Max Lehrer wirklich sein Wort gehalten hat, weil der hat versprochen, ich ziehe mich aus der Bundespolitik zurück. Das hat er gemacht. Das machen nicht viele in der Politik. Also muss ich auch ausnahmsweise
er
mal was...
Er hat aber eigentlich gesagt, er zieht sich aus der Politik zurück.
Nein, aus der Bundespolitik hat er gesagt.
Aus der Politik. Also so gesehen, das ist sehr gut.
Er hat sein Nationalratsmandat nicht angenommen. Er hat bei der Nationalratswahl nicht mehr kandidiert. Er ist brav in der Steiermark geblieben. Also das ist schon mal, der hat sein Wort gehalten, das finde ich gut. Und demnach, wenn er weiterhin sein Wort hält und da jetzt nicht anfängt, den Georg Dornauer oder andere zu ersetzen und da jetzt irgendwie wieder quer zu schießen, womit er der SPÖ sicher keinen Gefallen tut, dann halte ich das. Warum nicht? Also die in der Steiermark werden sie schon wissen, was sie machen.
Also an sich hat es damals geheißen, wenn Hans-Peter Doskozil nicht SPÖ-Parteivorsitzender wird, dann kehrt er der Politik den Rücken zu. Das war nämlich
ich habe es jetzt nicht wörtlich in Erinnerung, aber es war eigentlich so die Idee, dass wenn es nicht funktioniert,
genau,
dass er dann
rausgeht. So war es. Was ist deiner Meinung nach dieser Schritt jetzt zu Max Lehrer, der eben sehr stark für Rot-Blau ist, der Wahlkampfmanager von Hans-Peter Doskozil war?
Ich glaube, es zeigt zwei Dinge. Auf der einen Seite zeigt es, dass der Einfluss von Andreas Babl auf die steirische SPÖ enden wollend ist, weil sonst wäre es nicht Max Lehrer geworden. Die steirische SPÖ war immer eher auf dieser Doskozil-Seite, so wie eigentlich die westlichen Bundesländer der SPÖ. Ich glaube, das hat einen relativ pragmatischen Grund. Man kann mit den Forderungen von Andreas Babler vermutlich ab Salzburg nichts mehr gewinnen. Und das ist auch den Vorsitzenden der SPÖ dort klar gewesen, nachdem niemand gerne bei jeder Wahl eine ordentliche Watschen bekommt. Also manche nehmen es zumindest zur Kenntnis, aber die meisten bemühen sich, dass das nicht eintritt. War schon klar, dass mit den Forderungen und den Ideen von Andreas Babler kannst du einfach in Tirol, in Vorarlberg, in der Steiermark, vermutlich auch in Salzburg und auch in Oberösterreich einfach nichts gewinnen. Und das haben die gewusst und insofern waren die ganz automatisch auf der pragmatischeren. Kärnten auch nicht. Ja gut, Peter Kaiser hatte immer so einen Mittelweg gewählt. Waren die immer schon automatisch auf einer pragmatischeren und damit natürlich deutlich mittigeren oder beziehungsweise wenn man von sehr links kommt, dann kann man sogar auch sagen, etwas rechteren linear wie Andreas Babler. Und die SPÖ Steiermark hat einfach diesen Kurs bestätigt. Anton Lang war schon eher auf dieser Linie, wenn man sie Doskozil ist natürlich der prominenteste Vertreter davon. Anton Lang war schon auf dieser Linie und Max Lercher ist es, glaube ich, mindestens genauso wie Anton Lang und das zeigt halt ein bisschen auch, dass es Andreas Babler keine Durchgriffsrechte in die Landesparteien hat.
Gut, das ist jetzt...
Hat er ja formal auch de facto wirklich
nicht. Ne? Sagen,
normalerweise hat natürlich der Bundesparteiobmann schon eine gewisse Einflussnahme, die er da vornehmen kann.
Wenn er Wahlen gewonnen hat.
Wenn er stark ist. Und, naja, aber das hat er ja nicht.
Ne? Das meine ich. Also das ist, glaube ich, weniger überraschend, dass er sich in den Bundesländern nicht so so durchsetzen kann.
Gar
oder?
Nicht, ne?
Also ich glaube, es ist alles nicht ganz so einfach, wie die Frau Schütz das jetzt erklärt hat. Ich glaube zum Beispiel, dass der Max Lercher und der Doskozil nicht besonders pragmatisch sind, wenn es um die Wirtschaftspolitik geht.
Ja,
ich glaube, wenn man mit denen über Vermögensteuern und Ähnliches redet...
Deswegen habe rechts im Sinne
du hast es richtig gesagt, genau,
FPÖ,
genau.
Aber nicht von der Wirtschaftspolitik ultralinks.
Ganz genau, also die jetzt...
Das ist bei, nicht wie die Westachse.
Das wollte ich nur anmerken, weil die jetzt mit Tirol oder Vorarlberg zu vergleichen, wenn es um die wirtschaftspolitischen Ansätze geht, dann liegen da größere Kluften dazwischen. Größer noch als die Kluft ist, die da Andi Babler da jemals reinbringen könnte. Also da, so ist es halt nicht. Was ich auch glaube, ist, man sieht in Salzburg, was für ein Potenzial die SPÖ hätte anhand der Stärke von der KPÖ, wenn sie sozialdemokratischere Politik in Salzburg machen würden. Ich meine, ich bin eine gebürtige Salzburgerin. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie die Gabi Burgstaller sehr, sehr stark war und was die Gabi Burgstaller gemacht hat. Und das war habituell immer schon recht...
Sehr mittig.
Recht mittig, recht bürgerlich, war auch eine charismatische, kluge Frau, kam aber aus der Arbeiterkammer und war auch, also wenn es um Sozialpolitik ging, vor allem auch wenn es um Frauenpolitik ging, wenn es um Gleichstellung ging, durchaus Dinge, wo man sagen würde, links. Ich finde, dieses Links-Rechts ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn wir ehrlich sind. Also man sieht es gerade an Hans-Peter Doskozil. Aber da ist es eben schon so, dass ich glaube, dass es da andere Bedürfnisse gibt und dass das wirklich ziehen wird. Innsbruck und Vorarlberg, vor allem Vorarlberg, ist halt besonders wegen der Nähe zur Schweiz, weil die Einkommenssituation eine andere ist. Weil gerade in Vorarlberg die meisten halt Häuser haben, es sehr wenige Mieterinnen gibt. Also da ist halt... zwischen Vorarlberg und Wien sind schon sehr, sehr große Unterschiede zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, dass der Andi Babler es in den Bundesländern in den letzten Jahren schwer hatte.
Und noch schwerer haben wird?
Nein, also ich glaube, dass David Ecker weg ist. Ich glaube, dass Georg Dornauer weg ist. Ich glaube auch, dass Dosko Zilmer ein bisschen ruhiger vorkommt. Also zumindest jetzt während den Regierungsverhandlungen, muss ich sagen, ist es erfrischend. Im Gegensatz zu anderen Zeiten, an die ich mich nicht noch erinnern kann. Es ist nicht so, dass es einmal in der Woche einen Zwischenruf gibt, der sagt, ich würde das alles besser machen und das, was ihr macht, ist alles Mist. Das macht er jetzt nicht.
Er hat eine Lungenentzündung, sage ich jetzt so fairnesshalber auch dazu. Und er hat bald Wahlen. Das heißt, er braucht jetzt, glaube ich, auch kein öffentliches Durcheinander.
Ich sage nur, also mein Eindruck ist, es wird jetzt gerade leichter und das ist erfrischend und das ist gut, weil ich glaube, das ist der Grund, warum die SPÖ nicht gewählt wird. Solche Zwischenrufe, solche Grabenkämpfe, solche öffentlichen Peinlichkeiten, die da ausgetragen werden und weniger die Forderung nach einer Vermögensteuer.
Eva Schütz, sollte sich diese drei Parteien doch auf eine Koalition einigen und derzeit wetten zumindest Insider von ÖVP und SPÖ, dass sie sich einigen werden? Wie würdest du das sehen?
Kommt darauf an, worauf sie sich einigen. Ich glaube, das muss man inhaltlich beurteilen. Ich glaube, es wird nicht, nachdem die inhaltlichen Überschneidungsflächen relativ gering sind, ist die Chance, dass es ein großer Wurf nicht ist oder wird, nicht sehr groß. Aber ich lasse mich immer gerne positiv überraschen. Bin gespannt, was da drinnen steht, falls es dazu kommen sollte. Von der Kommunikation werden Sie vielleicht ein Seminar besuchen, wie man nach außen so kommuniziert, dass die Leute auch ein gewisses positives Erlebnis haben, wenn sie zuhören. Ich bin überzeugt, das wird Ihnen vielleicht auch noch gelingen. Und dann ist halt die Frage, wie lange das halten wird, wenn man halt inhaltlich eigentlich von den Wahlprogrammen und von den Forderungen, wegen denen einen die Menschen gewählt haben, so gut wie keine Überschneidungsflächen hat. Ein interessantes Experiment, also entweder fährt es Österreich komplett an die Wand, weil der Wirtschaftsstandort halt tot ist in 2 Jahren, oder man versucht irgendeinen Minimalkompromiss zu finden, oder man schafft es doch, irgendetwas auch zustande zu bringen und das entsprechend zu kommunizieren und sich dazu einigen. Die Gefahr ist halt immer, wenn sich zwei Ertrinkende aneinander klammern, dass sie sich so lange aneinander klammern, bis alles untergeht. Das haben wir jetzt schon bei der ÖVP und den Grünen gesehen, wo natürlich niemand diese Regierung aufgekündigt hat, weil jeder gesehen hat, in der nächsten Umfrage wird er ganz furchtbar verlieren. Haben sie auch bei der Wahl, muss man ehrlicherweise sagen. Und das prolongiert dann manchmal eine eher unerfreuliche Zusammenarbeit.
Gut, ich höre keine großen Sympathien für diese mögliche Koalition.
Na, man muss sich anschauen, glaube ich, was rauskommt. Man muss sich halt das Koalitionspapier anschauen und schauen, was da drinnen steht.
Auch an dich die Frage, würdest du das gerne sehen, eine schwarz-rot-pinke oder türkis-rot-pinke Koalition?
Bei mir geht es natürlich, also da sehe ich es genauso, es kommt darauf an, was dabei rauskommt. Ja, natürlich, also ich kann jetzt nicht sagen, ich finde was gut oder schlecht, wo ich de facto nicht weiß, was im Koalitionsprogramm drinnen steht. Ich kann nur jedenfalls sagen, angesichts der Alternative, und das ist halt eine Partei mit stark rechtsextremen Auswüchsen, ganz, ganz problematischen Korruptionsgeschichten, sehr viel Menschenhass und eine Form der Kommunikation, ich nenne das jetzt auch mal Kommunikation, die ich wirklich unwürdig finde und die ich ablehne, denke ich mir, wenn ich mir die Alternative anschaue, dann ist mir das auf jeden Fall lieber.
Gut. Danke, Veronika Born-Mehner, danke, Eva Schütz. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.